Was gibt es denn für wildes Zeug da draußen?
Man entscheidet sich dazu, okay, man lässt sich einfrieren, um dann vielleicht irgendwie in 50 Jahren, 100 Jahren wieder aufgetaut zu werden, weil man dann geheilt werden kann oder wieder verjüngt werden kann.
Ein Mikrobiomtransfer bzw. eine Fäkaltransplantation klingt erstmal ganz wild, ja. Wird aber tatsächlich auch schon medizinisch gemacht.
Ist in Europa strikt verboten, ist glaube ich auch in den USA nicht erlaubt, deswegen halt auch auf Honduras. Aber ja, also würden wir es machen? Das ist jetzt ja die große Frage eigentlich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Hallo Mario.
Wir haben jetzt kürzlich erstmal über unsere 100€ Longevity-Routine geredet, sehr viel gutes Feedback bekommen und jetzt drehen wir den Spieß mal um, ne, und schauen uns an, was gibt es denn für wildes Zeug da draußen und besprechen jeweils, würdest du es machen oder würdest du es nicht machen. Ne? Und wir haben uns da so 8 bis 10 verschiedene Therapien, Ansätze rausgepickt und über die wollen wir heute sprechen. Und los geht's gleich mal mit Gentherapien. Von Gentherapien, da gibt's ja mittlerweile eine ganz breite, eine breite Auswahl, die man hat. Man kann was mit Telomerase machen, man kann was mit Follistatin machen, wie es Brian Johnson gemacht hat, man kann was mit Clotho machen. Weiß nicht, ob davon jemand schon mal was gehört hat. Gehen wir dann gleich noch drauf ein. Wie sieht's aus, Gentherapien? Wäre das was für dich?
Ja, also erstmal Gentherapien, ja. Also man ist ja, hat ja schon immer viel Respekt davor, oder? Also man will ja eigentlich nicht an seiner DNA rumspielen, weil das könnte ja irgendwie entarten, da könnte irgendwie was mutieren oder was weiß ich. Und außerdem fängt man dann ja auch an, Dinge mehr zu produzieren, die normalerweise der eigene genetische Code weniger produzieren würde. Ne? Das heißt, es induziert schon einen unnatürlichen Status in deinem Körper am Ende. Ne?
Und man verliert gewissermaßen auch die Kontrolle. Ne?
Gewissermaßen
in der genau. DNA
und das
eingebaut
ist ja dann auch erstmal
ist.
Irgendwie in den meisten deiner Zellen ist es ja dann vorhanden.
Ja.
Ne? Was ja jetzt interessanterweise schon geschafft wurde, ist, dass es ja nicht so ist, dass es jetzt irgendwie mit CRISPR, also mit dieser Genschere, wirklich in deine eigene DNA eingebaut wird, sondern das sind dann quasi so separate Vehikel, die im, ja, im Zytoplasma rumschwimmen, also außerhalb vom Zellkern aber rumschwimmen und dort dann abgelesen werden. Also eigentlich ganz cool, weil die Idee ist natürlich, okay, so kannst du das auch irgendwann mal da wieder rausholen. Ne? Weil irgendwas aus der DNA jetzt mal final rauszuschneiden, das ist halt eigentlich nicht möglich und auch mega gefährlich. Aber das ist halt schon theoretisch möglich. Also wir sind da schon so auf einem Niveau, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz so risky, wie es ursprünglich mal gewesen wäre. Ne? Und da gibt es eben verschiedene Angebote. Und zum Beispiel Brian Johnson hat dann eben Follistatin gemacht. Follistatin soll im Grunde einfach dabei helfen, deine Muskelmasse dann zu erhöhen. Wenn das mehr exprimiert wird, mehr abgelesen wird, dann geht auch deine Muskelmasse de facto hoch. Und insofern natürlich mega spannend, weil mehr Lean Body Mass ist natürlich auch gut für deine Langlebigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du im Alter noch Muskelkraft hast und vor allem dann auch weniger stürzt und auch im Idealfall weniger Knochenbrüche erleidest. Ne? Das heißt, eigentlich eine mega geile Idee. Er hat es gemacht, er hat es offensichtlich gut überstanden und insofern wohl auch keine Nebenwirkungen gehabt. Also eigentlich ganz cool. Hat dafür 18.000€ gezahlt. Oder vielleicht auch ein bisschen
damals
mehr.
Damals war es noch ein bisschen teurer.
Wahrscheinlich war es damals ein bisschen teurer. Heute kostet es zu viel. Genau, wir haben gerade nochmal nachgeschaut. Heißt Mini-Circle, ist auf Honduras. Und eigentlich ja schon irgendwie theoretisch erschwinglich. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie schon ein älterer Mensch ist, wäre das schon denkbar, dass man sowas mal austestet. Ist in Europa strikt verboten. Ist, glaube ich, auch in den USA nicht erlaubt. Deswegen halt auch auf Honduras. Aber ja, also würden wir es machen? Das ist jetzt ja die große Frage eigentlich. Ich glaube, ich würde es nicht jetzt machen, weil ich bin jetzt in der luxuriösen Situation. Ich kann noch einige Jahre warten und mal beobachten, wie es läuft. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich frühestens mit so 40, 45 machen. Ne? Also man hat ja eigentlich auch theoretisch den Vorteil, dass man als Mann ja bis zu seinen 40ern eigentlich relativ konstant noch an Muskelmasse gewinnen kann, relativ gut, und erst dann so wirklich abbaut. Ne? Das heißt, die meisten Männer sind so am Anfang ihrer 40ern so in ihrem muskulären Zenit, rein wenn es um Masse geht. Ne? Das heißt, da bin ich jetzt eigentlich noch ein ganzes Stück von entfernt mit Ende 20. Heißt, macht für mich eigentlich noch keinen Sinn, außer dass ich, wenn ich jetzt irgendwie in einen Wettkampf gehen wollen würde und irgendwie beschleunigen wollen würde. Aber aktuell no point. Später dann wäre ich aber sehr offen.
Ja, sehe ich total ähnlich. Ich habe auch großen Respekt vor Gentherapien, weil es schon, also klar, mittlerweile wird es nicht mehr in die DNA reingeschnitten oder rein inseriert, wie man es ja auch nennt, sondern Proteine werden ja immer außerhalb vom Zellkern produziert. Und das nutzt man praktisch aus, ne? Dass man einfach nur diesen Bauplan hingibt zu den Ribosomen und dann sagt, okay, jetzt bau mal dieses Protein. Also ist ein bisschen lower risk geworden, aber halt schon, es gibt immer noch, ja, Risiken, die ich jetzt, wenn ich keine akute Notwendigkeit dazu habe, wieso sollte ich es machen? Ne? Also wie du sagst, man kann, glaube ich, mit sehr zielgerichtetem Training, von mir ist auch Personal Training, sehr viel rausholen. Und wenn man das alles ausgeschöpft hat und man hat immer noch nicht sein persönlich gestecktes Ziel erreicht, ist
Dann
es
sollte
vielleicht
man
was,
sich
wo man
vielleicht
darüber
auch,
nachdenkt,
sollte
ne?
man sich aber
Aber
vielleicht auch fragen, ob das Ziel nicht vielleicht ein
genau.
bisschen zu aggressiv gesteckt war.
Ja, ich meine, am Ende muss ja die Entscheidung immer jeder für sich selber treffen, aber aktuell, es geht, glaube ich, die Kosten-Nutzen-Rechnung noch nicht auf. Und ich glaube, Brian Johnson hat es ein zweites Mal gemacht. Weißt du das zufällig?
Also ich weiß nur, dass er danach noch seinen Vater hingeschickt hat. Der hat es dann auch noch gemacht. Ich glaube, sein Sohn hat es noch nicht gemacht, aber ich denke, da ist halt die gleiche Risiko-Nutzen-Abwägung, die wir jetzt gerade so genannt haben.
Ist halt
Der
20,
kann
ne?
halt auch noch 10 Jahre warten. Das tut ihm nicht weh, so. Und dann wissen wir halt, ob es schlimm ist, so, ne?
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich meinen Opa hinschicken? Ja, vielleicht, so, ne? Also ich meine, der ist jetzt Mitte 80. Es gibt
Verliert
weniger zu
sehr viel
verlieren und er
Masse, ne?
verliert jedes Jahr Muskelmasse. Er regt sich auch jedes Jahr wieder drüber auf, eigentlich jede Woche. Und wird es ihm taugen? Wahrscheinlich ja. Ne? Also es ist einfach eine andere Abwägung. Also wenn ich ein alter Mensch wäre und ich weiß, okay, ich bin einfach am Abbauen, warum nicht? Ne?
Ja, dann muss man es zumindest ein bisschen besser, weiß man es zumindest ein bisschen besser zu bewerten, ne?
Genau.
Es verschiebt sich vielleicht dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis, was jetzt in unserem Alter nicht gegeben ist. Dann gibt es ja neben diesem Follistatin, was ja Brian Johnson gemacht hat, auch noch Clotho, wie auch immer man es nennen möchte. Und wir haben ja auch gesehen, wir haben ja auch recherchiert, wo das Brian Johnson hat machen lassen, auf Roatán da in Honduras, und die bieten ab 2026 nämlich auch eine Clotho-Gentherapie an. Ne? Und ja, was ist eigentlich Clotho? Das ist auch ein Gen. Es gibt ein Gen, was für dieses Protein kodiert, für dieses Clotho- oder Clotho-Protein. Und das wird in der Niere gebildet, das wird im Gehirn gebildet und hilft im Grunde, die Gefäßverkalkung aufzuhalten. Also das reguliert praktisch diesen Kalzium- und den Phosphatstoffwechsel. Kalzium ist ja was, was die Gefäße ab einem gewissen Alter einfach steifer macht, härter macht und ihnen diese Dehnbarkeit nimmt. Und dann hat es auch noch ein paar andere Funktionen. Das ist wieder ein bisschen antioxidativ in diesen Studien gewesen, hat auch ein paar kognitive Funktionen verbessert, weil sie halt eben auch im Gehirn produziert wird und nicht nur in der Niere. Das heißt, gibt es auch viele Tierdaten dazu. Ne? Man hat mal wieder Mäuse an die Hand genommen und bei Mäusen Clotho entfernt. Dann sind sie deutlich früher gestorben und stark beschleunigt gealtert. Man hat Mäusen mal Clotho gegeben. Ist ja auch ein Protein, was man sich spritzen kann, was ich auch vorher noch von dir gelernt habe.
Ja.
Und also man muss nicht gleich in eine Gentherapie reingehen. Das ist auch was, was man sich theoretisch spritzen kann. Aber ist auch super experimentell. Ist auch nirgends erlaubt, deswegen auch wahrscheinlich wieder diese Klinik in Honduras, die sich das so ein bisschen zu eigen machen möchte. Aber es ist in Europa nicht erlaubt, in Amerika nicht erlaubt, in Asien nicht erlaubt, genauso wie Follistatin. Ja, was man bei den Studien rausgefunden hat, man hat noch nicht diese Gentherapiestudien am Menschen gemacht, aber man hat sich bei Menschen angeschaut, ja, wie schaut es denn aus, wenn Clotho hoch ist? Und das war immer gut. Ne? Man hat bessere
Genau.
kognitive Leistung gesehen, man hat niedrigeren Blutdruck gesehen, man hat eine niedrigere allgemeine Sterblichkeit gesehen und daher kommt auch diese Rationale, dass man Clotho mehr haben möchte. Ob es jetzt durch ein Protein ist oder durch eine Gentherapie, ab 2026 gibt es sie zumindest. Ich glaube, unser Fazit würde da wahrscheinlich sehr ähnlich ausfallen, ne?
Ja, bei Clotho, da bin ich sogar tatsächlich einfach, also da ist der Punkt, man kann es ja schon recht lange spritzen, also sicherlich schon ein paar Jahre, also zumindest das erste Mal habe ich, glaube ich, davon vor 1,5 Jahren oder so gehört. Und da war auch eigentlich so der kommunizierte Benefit, okay, klar, so diese kognitiven Themen. Ne? Das heißt, wenn es ein älterer Mensch ist, fühlt sich einfach wieder deutlich klarer im Kopf, auch wenn er irgendwie eine leichte Demenzerkrankung hat. Das wird zum Teil wieder, ja, ich sag mal, rückaufgebaut. Ne? Das heißt, der kann wieder auf mehr Reserven zurückgreifen. Die Demenz wird natürlich dadurch nicht unbedingt gestoppt, ne? Aber du hast halt wieder mehr Reserven und es wird auf jeden Fall verlangsamt, der Prozess. Das ist so das Feedback, was man bekommen hat. Natürlich alles Daten, die jetzt nicht wirklich unbedingt aus Studien kamen, sondern eher so aus ärztlicher Erfahrung. Also insofern ganz spannend. Und hier, genau, wie du sagst, eigentlich wieder das ähnliche Thema. Wenn der Klopferspiegel hoch ist, hört sich ganz gut an. Würde ich es machen? Jetzt gerade wahrscheinlich nicht, ne? Aber wenn ich jetzt Mitte 80 wäre, okay, würde ich schon auf jeden Fall drüber nachdenken. Ne? Also ich glaube, dass ja das Risiko dann nicht mehr so hoch und die Wahrscheinlichkeit einfach enorm, dass man davon profitiert auch. Ne? Also in unserem Alter kann es halt auch gut sein, dass wir das gar nicht so krass merken. Ne? Und dann ist halt die Frage, ob man da ein paar hundert Euro im Monat für das Peptid bzw. das Protein ausgeben möchte oder ob man, keine Ahnung, 30.000 Euro für die Gentherapie.
Hochexperimentelle Gentherapie genau. ausgeben möchte, weil bei einer genau. Gentherapie, die werden ja immer, wie du schon gesagt hast, über Vektoren eingeschleust. Das sind meistens so virale Vektoren und der Körper kann natürlich auch auf diese viralen Vektoren reagieren. Ne? Das weiß man ja im Vorhinein nicht so genau. Ja. Und absolut. Dann ist die Therapie halt für nichts. Das weiß man halt vorher nicht und dann zahlt man 30.000 Euro für eine Therapie und am Ende ist sie
vielleicht erklären wir noch kurz, was ein viraler Vektor ist, oder? Weil ich glaube, das ist eigentlich mega spannend. Also im Grunde kann man sich vorstellen, wie kommt Corona bei uns in die Zellen, oder? Die Viren, die bauen sich halt in unsere Zellen mit ein und werden dann dort von unseren eigenen Proteinen abgelesen. Ne? Das heißt, die Viren sind eigentlich nur, ich sag mal, genetische Informationen und die bauen sich dann in unsere Zellen ein und werden dann von unserem Körper abgelesen. Das heißt, eigentlich nutzen die uns komplett aus. Ne? Und das Gleiche passiert jetzt in dem Fall auch. Eigentlich injiziert man sich ein Virus. Ne? Genau. Aber halt einen guten Virus, der halt nur für gute Sachen kodiert und einem nicht einen irgendwie einen Husten macht oder was weiß ich. Ne?
Und das ist halt das Konzept bei sehr, sehr viel, bei allen Gentherapien, die es auch sonst so gibt. Ne? Oder bei sehr vielen davon. Es gibt ja auch die spinale Muskelatrophie, wo es diese Single-Shot genau. im Prinzip eine Impfung gibt. Das war auch eine Gentherapie, ne? Die dieses Gen dann versucht zu regenerieren und dann den Verlauf einfach stoppt. Ne? Je früher, dass man es gibt, desto besser. Ja. Weil alles, was vorher schon verloren ist, ist verloren. Fand ich auch ganz spannend. Das war, hat man vielleicht mal in den Medien gelesen, diese 1 Million Dollar
Ja, aber das sind halt Therapie. Die besten investiertesten 1 Million Dollar, die man halt investieren kann.
So, in ne? dem Fall also, halt schon, ne? In Österreich zahlt sogar die Kasse.
Ja, dann ist
wenn
ja noch
man
besser.
Eine spinale Muskelatrophie hat.
Aber obwohl ich mir halt da auch denke, ist halt für die Kasse trotzdem wahrscheinlich lohnenswert. Ne? Weil ich meine, was kostet jemand, der da so ganz langsam immer mehr Unterstützung braucht? Über die Jahrzehnte, ne? Also ja. Das ist halt schon enorm auch. Also
nee, absolut. Allein die ganzen Folgekosten.
Ich denke, also auch Therapien. Die Kostenabwägung positiv, ja. ne? Also,
für ja. Therapien, für Rollstühle, Physiotherapie ja. und so weiter und so fort. Wird genau. sich am Ende wahrscheinlich lohnen. Aber Gentherapie, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt irgendwie Follistatin, es gibt Clotho, es gibt noch irgendwas mit Telomerase, da sind wir jetzt gar nicht so sehr drauf eingegangen. Würden wir aktuell nicht machen. Das ist zu experimentell, zu teuer auch. Und noch ein bisschen zu wenig untersucht. Kosten-Nutzen-Abwägung ist vielleicht eine andere, wenn man älter ist. Ne? Weil dann wird man wahrscheinlich von beiden mehr profitieren. Da muss man das halt für sich selber nochmal bewerten und am Ende halt auch jemanden haben, der sich damit auskennt. Und in 15, 20 Jahren schauen wir dann, ob es immer noch verboten ist oder halt nicht.
Ja, also ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass die EU da auch so ein bisschen aufwacht und sowas nicht komplett für immer verbietet, weil sonst geht das halt alles so komplett an uns vorbei. Und passiert alles auf anderen Ecken der Welt.
Das auch wäre forschungstechnisch.
Sehr, genau, insbesondere deswegen, genau. Ja. Das wäre sehr, sehr schade. Und man vergisst ja auch, solche Technologien machen unfassbar viele andere Dinge redundant, ne? Und eigentlich unnötig. Und wenn man dann sich überlegt, okay, ein so ein Injectable Follistatin kostet 18.000 Euro. Was ersetzt es vielleicht in anderen Dingen? Ne? Und wenn man das mal so rechnet, ist es wahrscheinlich sogar schon billig und kann halt eine ganze Pharmaindustrie bezwingen. Ne?
Das ist ja, am Ende, das Problem ist da immer, für eine Krankenkasse hätte ja theoretisch dann trotzdem jetzt die Ausgabe dafür, dass sie dann in 10, 15, 20 Jahren, das ist ja auch der große Hacken an Prävention. Man muss jetzt Geld investieren, damit es in Zukunft dann besser wird. Und das ist kein lohnenswertes Modell für eine Krankenkasse, weil sie halt auch jetzt schon sehr wenig Geld hat. Ne? Die muss halt mit sehr, sehr knappen Mitteln eh schon haushalten. Genau. Und deswegen ist das was man zu einem gewissen Teil auch selber in die Hand nehmen muss, aber halt nicht mit einer Gentherapie zwangsläufig. Ne?
Ja, nicht, noch nicht unbedingt.
Noch nicht. Was schon erlaubt ist als Medikament per se, ist unser zweites Thema, das Rapamycin. Aber eigentlich nicht für den Use Case, wo wir es uns überlegt hätten, nämlich für Longevity. Rapamycin, haben wir schon sehr oft im Podcast darüber geredet, ist am Ende ein Immunsuppressivum, wird verabreicht nach Organtransplantationen, zum Beispiel nach einer Nierentransplantation, muss man das theoretisch lebenslänglich nehmen. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und damit eben der eigene Körper oder das Immunsystem vom eigenen Körper die Niere nicht abstoßt und man dann theoretisch wieder ohne das neue Organ dasteht und das verliert. Jetzt gibt es ein paar Studien, viele an Mäusen, ein paar auch schon an Menschen, wo man Rapamycin für Longevity genommen hat, weil das ist nämlich ein Medikament gewesen, nicht in den gleichen Dosen, wie man es jetzt bei einer Transplantation nimmt, sondern natürlich um einen sehr, sehr großen Faktor niedriger dosiert und auch nicht täglich, sondern zum Beispiel nur ein- oder zweimal wöchentlich, wo die Modellorganismen immer länger gelebt haben. Also egal, ob es jetzt Fliegen waren oder Würmer waren oder Mäuse waren, wenn man ihnen Low-Dose Rapamycin gegeben hat, sind sie immer älter geworden. Wie schaut es bei Menschen aus?
Ja, was man da vielleicht noch dazu sagen muss, es war vor allem reproduzierbar.
Ja, das stimmt.
Das ist nämlich der große Unterschied zu vielen anderen, sowas wie Metformin zum Beispiel. Das war halt auch, es hat manchmal geklappt, manchmal nicht. Ne? Und bei Rapamycin war es bis jetzt eigentlich immer reproduzierbar. Und das ist eigentlich das, was es so ausmacht und weshalb so viele ja, Wissenschaftler so drauf zählen und glauben, dass es vielleicht wirklich eine echte Longevity-Drug ja, sein könnte. Bei Menschen ja, gab es natürlich auch schon, also ich habe sowieso prinzipiell mal einige Studien per se mal mit Rapamycin, so nicht. Es gibt es ja wirklich als Medikament, eben als Immunsuppressivum, wie du gesagt hast, insbesondere früher auch in der Transplantationschirurgie. Jetzt gab es auch eine kleine Studie, wo das mal niedrig dosiert wöchentlich gegeben wurde. Problem ist nur bei Menschen immer noch, dass er halt so unfassbar lange lebt im Vergleich zu irgendwie Nagern, also Ratten oder Mäusen. Und wir halt jetzt trotzdem eigentlich noch nicht wissen, ob es ja, wirklich eine Lebensverlängerung bringt. Ne?
Plus wir sind halt deutlich komplexere Organismen und haben viel mehr Anpassungsmechanismen wie eine Maus zum Beispiel.
Wir sind ja auch widerstandsfähiger, das muss man mal dazu sagen. Ne? Ja. Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, immer der große Punkt. Deswegen, wenn es bei einer Maus 15% sind halt vielleicht bei uns dann 5. Ne? Was ja auch schon ideal wäre. Ich meine, das ist dann im Durchschnitt sind das auch schon 4 Jahre. Ne? Mhm. Also ist jetzt nicht so schlecht. Ich meine, was man halt prinzipiell mal sieht beim Rapamycin, okay, es gibt weniger Entzündungen dann im Körper, das ist prinzipiell ja schon mal ganz gut. Leute haben aber auch Nebenwirkungen, das heißt, sie bekommen irgendwie Aften im Mund, das heißt, sie spüren auch richtig, dass die Schleimhäute so ein bisschen aufreißen. Das haben viele Leute. Ne? Es können die Blutzucker- und Blutfettwerte ein bisschen hochgehen. Da weiß man jetzt nicht, hat das jetzt wirklich einen negativen Effekt oder nicht in dem Fall. Das ist nicht ganz klar. Und deswegen, ja, so ein bisschen schwierig zu sagen, ob da eine Daueranwendung wirklich Sinn macht oder ob es nicht mehr Sinn macht, das vielleicht zu cyclen oder auch einfach ganz zu lassen. Oder ob es nicht vielleicht auch bestimmte Gruppen gibt, wo es Sinn machen kann, aber halt dann trotzdem bei 80% der Bevölkerung nicht, wie es halt so häufig ist. Ne? Bei Metformin ist die Lebensverlängerung, denke ich, quasi sicher bei Menschen, die einen Prädiabetes haben, die generell einen hohen Blutzucker haben. Wenn jetzt aber einer normalen Person, die das nicht hat, Metformin gibt, dann ist es wahrscheinlich nicht so. Ne? Und ich denke, dass es bei Rapamycin am Ende, es ist zumindest meine Hypothese, am Ende auch so sein wird, dass es halt Leute gibt, die leiden an chronischen Entzündungen und da gehört auch sowas wie Diabetes dann vielleicht am Ende dazu oder ein Prädiabetes oder ein leicht erhöhter Blutzucker oder zig andere Themen. Ne? Und für die kann das total Sinn machen. Und für Menschen, die generell aber schon relativ niedrige Entzündungsmarke haben, wahrscheinlich halt nicht. Und dementsprechend ist es so ein bisschen so eine Abwägungsgeschichte. Auch ein Grund zum Beispiel, warum es Brian Johnson ja auch nicht mehr nimmt. Der hat ja gesagt, okay, leuchte ihm alles ein. Er hatte dann aber, glaube ich, Nebenwirkungen und hat sogar, glaube ich, mehrere Biomarker gehabt, die dadurch schlechter geworden sind. Keine, die wirklich besser geworden sind, interessanterweise. Weil er eben natürlich auch schon so gut war. Und dann ist halt die Risiko-Nutzen-Abwägung eine ganz andere. Ne? Und so würde ich es jetzt persönlich bei mir auch sehen. Ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal testen, einfach mal, um es gemacht zu haben. Man wird wahrscheinlich super niedrig dosiert mal reinstarten und einfach mal gucken, wie ich es vertrage. Ich gehe aber davon aus, dass ich davon keinen Benefit haben werde. Und ich muss ja irgendwie einen messbaren Benefit nach ein paar Monaten irgendwie im Blut finden. Ne? Und wenn ich den nicht finde, dann macht es aus meiner Sicht erstmal keinen Sinn, sowas dauerhaft zu machen. Weil, ja, außer man hat keine Nebenwirkung. Okay. Außer man hat die nicht, dann kann man drüber nachdenken. Aber ich glaube, ich würde es eher mal testen und dann, wenn dann eher cyclen, dass der Körper sich nicht zu sehr dran gewöhnt.
Das mit dieser Population, die möglicherweise davon profitiert, was du angesprochen hast, das auch genauso bei diesen GLP-1-Agonisten. Ja. Da hatten wir auch schon mal eine Folge darüber, wo wir darüber gesprochen haben. Naja, am Ende, ich glaube, das ist gut ist für Leute, die ein Übergewicht haben, ein starkes Übergewicht haben, damit sie einfach dieses Gewicht reduzieren, Körperfett reduzieren und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist alles schön und gut, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir beide jetzt von einem GLP-1-Agonisten profitieren würden. Uns wird es wahrscheinlich sogar schaden, weil wir noch mehr Gewicht verlieren würden und uns noch schwerer damit tun würden, unser Gewicht überhaupt zu halten, dass es am Ende sehr, sehr negativ wäre. Ne? Also diese eine Longevity-Drug, die wird es wahrscheinlich eh nie geben, die für alle passt. Aber vielleicht hat man am Ende ein Portfolio von irgendwie 5, 6, 7 verschiedenen Medikamenten, die man irgendwie repurposed hat, die man dann für gewisse Personengruppen einfach anwenden kann. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt gesund ist, normales Körpergewicht hat und die Biomarker alle in Range sind, dann wird sich der Benefit von so einem Medikament wahrscheinlich immer in Grenzen halten, ne? Weil eigentlich ja alles schon gut funktioniert und man keinen Grund hat, sowas zu nehmen.
Weil was ich mich halt auch immer frage, was füttern die den Mäusen? Also ich meine, diese Mäuse, an denen sowas ja gemacht wird, die leben ja kein gesundes Leben. Ne? Das muss man ja auch immer mal so, also erstens sind das genetisch extrem fertige Tiere, die könnten in der Natur überhaupt nicht überleben. Und zweitens, die sehen nie Sonnenlicht. Also die sind wirklich, leben unfassbar unnatürliches Leben, sehen nie Tageslicht, die ernähren sich furchtbar ungesund, die bekommen keine natürliche Ernährung. Und dann denke ich mir, ja klar, alles, was irgendwie metabolisch wirkt, wird wahrscheinlich bei denen Benefit bringen. Ne? Also irgendwas, was metabolisch Entzündung reduziert, wird wahrscheinlich bei so Laborratten immer einen Benefit bringen. Also ich glaube, das ist auch in der Richtung am Ende gebiased, aus meiner Sicht. Aber
nee, ist ein super guter Punkt. Ich meine, warum macht man das? Man will ja alle möglichen Einflussfaktoren eliminieren bei so einer Studie und am Ende sagen, positiv, hey, ne? Der einzige Unterschied, den es bei den Mäusen und bei den Mäusen gab, war das Rapamycin. Ne? Genau. Und das bringt dann was. Aber klar, das ist fernab von einem glücklichen Leben, was vielleicht eine Maus in der Natur hat.
Von einem gesunden Leben.
Ne? Ja. Und ich meine, die haben auch ein Bewusstsein, insofern, das sind wahrscheinlich auch mental ziemlich fertige Tiere dann.
Glaube ich auch.
Ja. Und das ist genauso bei Menschen, dass die dann einfach nicht so alt werden. Okay, so viel zu Rapamycin. Das nächste Thema, was wir uns angeschaut haben, ist Thymus Rejuvenation, also eine Verjüngung vom Thymus. Vielleicht kurz zur Info, der Thymus, der sitzt hier. Also im Bereich von der oberen Brust, hinter dem Brustbein, der ist in unserem Alter wahrscheinlich schon relativ verkümmert, ne, wenn wir davon ausgehen. Mhm. Beim Thymus scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Früher hat man gesagt, naja, der Thymus, der ist während der Wachstumsphase sehr stark ausgebildet. Der hilft auch den T-Zellen, also einer Sparte von Immunzellen zu reifen und sich auszubilden und dann die richtigen Targets im Körper auch anzugreifen und eben nicht den eigenen Körper anzugreifen. Aber im Laufe vom Jugendalter schrumpft das dann richtig stark zusammen. Ne? Und bei vielen Erwachsenen findet man eigentlich nur noch so einen kleinen Fettkörper, der wahrscheinlich dann gar keine wirkliche Funktion mehr hat. Deswegen hat man früher auch mal dazu gesagt, naja, ist ja eigentlich auch egal, ne? Der Thymus ist eh nutzlos, der bringt vielleicht im Jugendalter was und im Erwachsenenalter hat es gar keine Funktion mehr. Greg Fahey hat das aber anders gesehen. Ich habe tatsächlich schon ein paar Mal was von ihm gehört, hat auch ein paar Bücher geschrieben und der hat 2019 diese TRIM-Studie gemacht, T-R-I-I-M. Und der hat gesagt, hey, der Thymus, der ist super wichtig und diese Abnahme vom Thymusgewebe ist ein Grund für ein schwächeres Immunsystem im Alter, für mehr Entzündung, für mehr Krebs und so weiter und so fort. Das heißt, er wollte diesen Thymus unbedingt verjüngen. Und das geht, oder das hat er gemacht mit einem Protokoll aus Wachstumshormonen. Dann hat er noch Metformin dazugegeben und DHEA. Und die Ratio hinter Wachstumshormon war, dass das Wachstumshormon das Thymuswachstum anregt. Wachstumshormone haben aber eine Nebenwirkung, dass sie den Blutzuckerspiegel auch ansteigen lassen. Ne? Also die ist praktisch schlecht für die metabolische Gesundheit vom Körper und kann auch langfristig das Krebsrisiko steigern. Ist ja auch klar. Ne? Wachstumshormon, vermehrte Zellteilung, erhöhtes Entartungsrisiko und so weiter und so fort. Und die Idee war jetzt, okay, jetzt haben wir ja Metformin, das ist ein klassisches Diabetes-Medikament, das geben wir dazu, damit es den Blutzucker senkt, also damit man diese Nebenwirkung praktisch ein bisschen ausgleicht. Und DHEA macht das ja genauso. Das hat auch einen positiven Effekt auf diese Blutzuckerschwankungen, auf diese Blutzuckererhöhungen, unterstützt auch noch so ein bisschen das Immunsystem. Und deswegen hat man dann dieses Protokoll da zusammengebaut aus, wir geben Wachstumshormon für den Thymus und geben aber dann noch Metformin und DHEA gleich prophylaktisch dazu, damit man am Ende diese Nebenwirkungen nicht hat, diese metabolisch schlechten Effekte. Und das hat er bei 9 Männern gemacht, also sehr, sehr kleine Stichprobe. Es waren auch nur Männer, keine Frauen dabei. Denen hat er aber gleich ein ganzes Jahr diese Hormontherapie verpasst. Und man hat dann gesehen, dieses Thymusgewebe, das hat deutlich zugenommen, hat man mit einem MR untersucht. Also man hatte deutlich mehr Thymusgewebe und die Leute waren auch 2,5 Jahre biologisch oder epigenetisch jünger im Schnitt. War dann erstmal sehr, ja, beeindruckend, ne? Ja. Weil man herausgefunden hat, okay, ist erstmal ein wildes Protokoll, ist ein Organ, das man vielleicht bis jetzt gar nicht so am Schirm hatte. Und es läuft da auch gerade eine Folgestudie. Bis jetzt hat man es aber noch nie so wirklich replizieren können. Liegt aber auch daran, dass bis jetzt eigentlich sehr wenige Folgestudien gelaufen sind. Ne? Also das eine Jahr ist ja schon ein recht langer Zeitraum gewesen. Üblicherweise macht man das ja nur mal für 2-3 Wochen oder Monate. Schon
löblich, muss man ehrlich sagen. Ja.
Insofern, ja, es gab ein paar Nebenwirkungen. Das sind tatsächlich Gelenkschmerzen gewesen. Macht ja auch irgendwie Sinn beim Wachstumshormon. Das ist der klassische Wachstumsprozess, der überall im Körper und nicht nur im Thymus das Wachstum anregt. Karpaltunnelsyndrom ist auch aufgetreten. Vielleicht für Leute, das ist, wenn der Nerv hier in der Hand beim Handgelenk eingeklemmt wird. Das ist der Nervus medianus. Ja. Und da hat man diese Ausfallserscheinungen in der Hand. Also Kribbeleffekte, Kribbelparästhesien.
Bis zum Mittelfinger.
Ja. Bis zum Mittelfinger, genau.
Genau.
Und ja, also das ist aufgetreten, kostet auch ein Batzen Geld. Ne? Also rund 15.000 bis 20.000 Euro pro Jahr, was ich so gefunden habe, wird natürlich auch gar nicht routinemäßig durchgeführt. An und für sich ist ja alles zugelassen. Ne? Also HGH ist zugelassen, Metformin ist zugelassen, DHEA ist zugelassen. Das heißt, man kann dieses Protokoll theoretisch machen.
Ja.
Ich würde es nicht machen. Also nicht,
ja, ich weiß nicht,
ohne also diese jemand, ohne, also nicht so komplett unerfahren.
Genau.
Ne? Ohne
genau.
Da irgendwie einen Einblick zu haben. Das muss man dann schon, wenn dann mit jemandem machen, der Erfahrung hat mit diesem Protokoll, der weiß, wie man Nebenwirkungsmanagement macht und vor allem auch, was man misst, ne? Ja. Was man trackt. Das ist wichtig.
Ja, also ich weiß nicht, ich bin prinzipiell nicht so ein Fan von, also zumindest von den Recherchen, die ich mache. Gell? Am Ende des Tages habe ich keine Erfahrung damit. Aber ich bin kein Fan von so einer konstanten HGH-Gabe. Ich glaube, dass das schon ein bisschen risky sein kann. Ich meine, das funktioniert, keine Frage. Und es wundert mich auch gar nicht, dass die Leute epigenetisch jünger waren. Ob das jetzt mit dem Thymus zusammenhängt oder nicht. Wenn du den Leuten mal ein Jahr lang HGH gibst, die werden halt einfach auch fitter dadurch. Ne? Da braucht man gar nicht drum herum reden. Also das wundert mich jetzt nicht. So, ne? Ich glaube, ich würde das, wenn dann, ein bisschen anders aufbauen, das Protokoll. Ich würde wahrscheinlich das Metformin ohnehin weglassen. DHEA, gut, kann man immer mal machen. Ist am Ende ja auch ein Hormonvorläufer. Also kann nie schaden. Also in vielen Fällen nicht schaden, sagen wir es mal so. wahrscheinlich würde ich dann aber statt dem HGH einfach auf so Peptide setzen, die HGH-Ausstellung ein bisschen stimulieren, aber die körpereigene. Und die kann man dann abends nehmen. Das ist auch super für den Schlaf. Und da gibt es halt sowas wie Ipamorelin oder Sermorelin. Sermorelin sehr gut untersucht auch. Kriegt man auch so in der Apotheke, mit Verschreibung natürlich. Wahrscheinlich würde ich dann eher auf sowas setzen, weil das kann ich, aus meiner Sicht, das kann ich dann irgendwie 3-mal die Woche machen, 4-mal die Woche machen, habe da eine verstärkte HGH-Ausschüttung, wenn auch nur in einem relativ physiologischen Bereich. Ne? Habe einen sehr erholsamen Schlaf auch dadurch, ich glaube mehr Tiefschlaf vor allem. Und im Idealfall bleibt mein Thymus dann länger groß, sagen wir es einfach mal so.
Ich glaube, das ist die Frage, ne?
Ob das dann auch funktioniert, wissen wir nicht.
Ob es bei denen dann auch für einen Thymus funktioniert oder ob das dann nur mit HGH funktioniert, was eine sehr, sehr starke, unphysiologisch hohe Wirkung hat.
Genau, aber ich sehe das jetzt so ein bisschen als Alternative, die so ein bisschen schonender ist und dass es realistisch ist, dass man jetzt Millionen Menschen da konstant HGH füttert. Ja, also da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber ja, klar, ist schon super interessant, vor allem, dass halt das Thymusgewebe auch wirklich nachwächst. Und da würde man ja tendenziell davon ausgehen, dass es erstmal positiv ist. Ne? Also insofern schon sehr interessant.
Man muss dazu sagen, ist auch ein bisschen eingeschränkter Horizont an Endpunkten. Man hat sich das Thymusgewebe angeschaut und die epigenetische Verjüngung. Ich glaube, es gäbe noch mehr Parameter. Ne?
Ja,
man muss
sich
zumindest was im Zusammenhang mit dem Immunsystem anschauen. Weil das ist ja der Use Case, wie man es macht.
Genau.
Ne? Also es ist ja nicht nur schön, dass der Thymus wächst. Wahrscheinlich ist auch die Muskulatur gewachsen und alles andere gewachsen. Und eben nicht nur der Thymus. Also insofern, ja, fand ich es auch ein bisschen eng gefasst.
Genau, ich würde auch sagen, also ich meine prinzipiell, wenn man HGH gibt, wächst ja erstmal jedes Organ so ein bisschen. Ne? Deswegen, ob dann jetzt der Thymus im Vergleich deutlich mehr gewachsen ist oder nur ein bisschen. Ja, also das, da fehlt mir noch so ein bisschen die Info. Das müsste man sich vielleicht nochmal genauer anschauen. So genau haben wir es ja dann, glaube ich, doch nicht angeschaut. Aber also auf jeden Fall mega interessant. Ich persönlich würde das tatsächlich über den Peptidweg machen, weil ich ungerne so lange AGH nehmen würde. Und ich würde es jetzt aber wahrscheinlich auch nicht in meinen 20ern machen, um ganz offen zu sein.
Ja, also die 9 Männer in der Studie waren zwischen 51 und 65. Mhm. Also auch schon ein etwas älteres Semester jetzt im Vergleich zu uns.
Ja, aber dann denke ich mir halt noch mehr so, also die epigenetische Verjüngung wahrscheinlich halt, ich meine, das HGH macht auf jeden Fall eine epigenetische Verjüngung erstmal. Also,
da mache plus ich mir, keine Vergleichsgruppe, ne?
Also ja, kann das, auch einfach Fluktuation auch noch dazu, gewesen sein. Und ich meine, 2,5 Jahre ist das auch nicht enorm, aber trotzdem, also klar, du wirst dich dann fitter fühlen. Die werden wahrscheinlich von ganz alleine mehr Sport gemacht haben, einfach weil die sich besser gefühlt haben. So, ne? Also es sind so Kleinigkeiten, das Fett wird ihnen ein bisschen weggebrannt sein. Ne? Also,
klassische Transfereffekte, ja, die man auch unter einer normalen Hormontherapie hat.
Ob das jetzt mit dem Thymus wirklich einen ausschlaggebenden Effekt hatte, schwierig zu sagen. Ja. Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecular. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht die eigentlich besonders?
Laborprüfung, hohe Transparenz bei den Rohstoffen, innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
Molecular.com. Dann gehen wir weiter zur vierten Therapie. Und das ist ein Mikrobiomtransfer beziehungsweise eine Fäkaltransplantation. Klingt erstmal ganz wild, wird aber tatsächlich auch schon medizinisch gemacht. Übernimmt in manchen Fällen auch die Krankenkasse, also am Ende eine Stuhltransplantation. Und die Krankenkasse zahlt es aber jetzt einfach nicht für einen Longevity Use Case oder weil du einfach danach fragst, sondern wenn man eine sehr starke Darminfektion hat mit Clostridium difficile. Das ist ein Bakterium, gegen das man nicht so gute Handhabe hat, was man auch mit, also es gibt auch resistente Varianten von Clostridium difficile, wo man mit Antibiotika kaum zurande kommt. Insofern ist da manchmal eine Stuhltransplantation die einzige Lösung und ist eine sehr gute Lösung, muss man dazu sagen. Also das funktioniert bei dieser Indikation sehr gut, ist also nicht total aus der Luft gegriffen. Aber natürlich haben sich das auch Leute angeschaut, so, oh, wenn es in dem Use Case gut ist, ist ja auch wahrscheinlich für eine unter Anführungszeichen gesunde Person mit ein bisschen wirren Darmmikrobiom auch was helfen könnte, um diesen Zustand so ein bisschen zu sanieren. Und das ist der Gedanke dahinter. Studien gibt es auch dazu.
Genau, es gibt auch Studien, vielleicht auch noch zu dem Use Case mit dem Clostridium. Ich glaube, das ist tatsächlich aktuell so, auch rein von der Kasse zumindest vorgesehen. Ich glaube, erstmal muss man 3-mal Antibiose machen. Und zwar massiv.
Nee, das ist schon klar. Also da muss man natürlich verschiedene durchprobieren, ne?
Genau, und erst dann qualifizierst du dich sozusagen für die Fäkaltransplantation, die dann irgendwie, glaube ich, in 80% der Fälle immer klappt. Wo ich mich dann schon so frage, also ich weiß noch genau, als ich auf der Gastroenterologie formuliert habe, und dann haben sie mir das so erklärt, dann war ich so, ja, warum macht man nicht gleich die Stuhltransplantation? Also ich meine, wenn die fast immer klappt. Und dann war ich so, ja, guter Punkt, zahlt halt die Kasse nicht. So. Also irgendwie schon auch lustig, vor allem, weil diese Antibiose, die man da gibt, schon nicht ohne ist. Ich habe vergessen, wie das gerade heißt. Vielleicht weißt du es noch gerade im Kopf.
Also manchmal kann man es, glaube ich, auch mit Vancomycin machen.
Vielleicht war es Vancomycin. Ne?
Aber die haben ja ein unterschiedliches Resistenzprofil, deswegen muss man ja auch mal testen, wofür ist es denn überhaupt sensibel. Und dann kann es aber immer noch nicht anschlagen.
Genau, das passiert gar nicht so selten und da werden die Leute halt erstmal durchgeballert, ne, und sind dann natürlich nach diesen Therapien und nach diesen Therapiezyklen einfach komplett hinüber. Ne? Also das ist halt wirklich heavy. Also da wird halt dein ganzer Darm eigentlich ausgeräumt, de facto.
Mikrobiologisch.
Also mikrobiologisch ausgeräumt, um es jetzt mal bildlich zu beschreiben. Und dann kommt eigentlich erst die Fäkaltransplantation und keine Ahnung, ich wäre der Typ, wenn ich tatsächlich mal Clostridium difficile Infektion hätte, dann habe ich ja wahrscheinlich davor auch schon irgendwie eine fehlende Immunkompetenz gehabt. Ne? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, hey, lieber Arzt, mach das gleich gar nicht, machen wir direkt Fäkaltransplantation. Ne? Oder maximal einen Zyklus. Ne? Weil, ja, die Fäkaltransplantation macht ohnehin dann Sinn, nachdem du diesen Zyklus gemacht hast. Und dementsprechend, also wenn das jemand hört, der sowas vielleicht mal im Umfeld hat, das kann man schon auch selber bezahlen. So, ne? Also ist sicher nicht unbedingt günstig. Ich weiß auch gerade den Preis
kostet
nicht.
Kostet ein paar tausend Euro.
Kostet ein paar tausend Euro, also ist nicht unbedingt günstig. Aber das ist tatsächlich was, das lohnt sich. Relativ sicher. Ne? Genau. Also das vielleicht dazu.
Man muss auch noch sehen, wenn man jetzt diese drei Antibiotikatherapien schon hatte, dann ist diese FMT, wie sie abgekürzt heißt, wahrscheinlich auch ein guter Weg, um den Darm wieder so ein bisschen zu sanieren.
Das ist der Beste.
Also unabhängig von der Eradikation von diesem Clostridium difficile, dass man da wieder Mikrobiom überhaupt reinbringt.
Genau, das ist einfach Prävention.
Gute Bakterien reinbringt. Ne?
Genau.
Also es ist ein super, ich finde es super spannendes Thema. Ich würde es natürlich jetzt als gesunder Mensch, ich würde es nicht machen. Wenn ich sowas, also eine krasse Darminfektion hätte, würde ich es mir auf jeden Fall überlegen. Ne? Also vielleicht auch nicht nur bei Clostridium difficile, sondern kommt ein bisschen auf die Problematik drauf an oder auf die Symptomatik drauf an.
Genau,
ne? Wenn ich alles, da was über Jahre mit mir rumschleppe
genau.
Und ich bekomme es einfach nicht los oder ich bekomme das Problem einfach nicht gelöst, ja dann warum nicht? Ne? Also wieso sollte ich da dann noch weiter mit irgendwelchen anderen vielleicht medikamentösen Therapien rumprobieren, wenn sowas jetzt eigentlich vom Profil her wahrscheinlich was sehr Natürliches ist. Ne?
Also es ist aus meiner Sicht auch was echt funktionieren kann bei Menschen, die irgendwie chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben. Also kann auch auf jeden Fall, also da sicherlich nicht ganz so eindeutig wie jetzt bei so Infektionen, bei Clan, ne? Aber es kann auf jeden Fall funktionieren und es ist auf jeden Fall was man versuchen kann, neben natürlich vielen anderen Dingen, aber so eine Fäkaltransplantation, am Ende holt man sich mal das Mikrobiom von jemandem, dem es erstmal gut geht. Ne? Und daran passt sich das eigene dann an. Das heißt, solange ich das dann dass diese Neigung zu einer chronischen Entzündung dann unbedingt komplett verschwindet, ne? Aber man erzielt damit schon gute Erfolge und es ist was wirklich Simples, sehr nebenwirkungsarm, sehr problemarm, ne? Was eigentlich jeder machen kann.
Da wollte ich jetzt gerade nochmal drauf eingehen. Es gibt nämlich schon auch ein paar Risiken oder Probleme, auf die man eingehen muss, bevor wir es hier nur loben.
Ja,
der, man schaut sich den Code ja auch vorher an. Ne?
Ja.
Also da wird ja, also wird einfach nicht random irgendeine Person genommen, sondern man schaut sich die Person an, man untersucht ja dann auch den Code und schaut, okay, welche Mikrobiota sind da enthalten, welche Keime vor allem sind da sonst noch enthalten, welche Stoffwechselmerkmale hat die Person, die spendet. Weil unerwünschte Keime können natürlich auch ein Problem mit sich bringen. Ne? Und man kann auch sein Stoffwechselprofil dadurch verschieben, weil Darmbakterien ja natürlich auch am Verstoffwechseln von Nahrung beteiligt sind. Ist ja irgendwie auch logisch.
Also idealerweise bekommt man vorher nochmal ein genaues Profil von der Person, von der man es bekommen hat. So ein bisschen wie beim Spermienspenden, so nach dem Motto. Da würde sich ja dann schauen sich die Frauen ja dann auch wirklich tatsächlich genau an, was das für Leute sind. Also was holst du dir für eine Genetik ins Haus sozusagen? Ne? Und das Gleiche wäre natürlich dann auch ideal, dass du zumindest die Key-Biomarkers alle siehst. Weil du willst natürlich dann in dem Fall nicht jemanden haben, der stark übergewichtig ist. Das ist, da holst du dann neue Probleme ins Haus. Nicht jemanden haben, der irgendwie ständig Alkohol trinkt oder raucht oder was weiß ich. Also du willst natürlich schon viele Dinge verhindern, weil du dir sonst, ja, wie du sagst, neue Probleme ins Haus holen kannst. Ja.
Man will einfach den Code von stoffwechselgesunden Leuten haben.
Genau, also am besten fragt man irgendwie aus seinem Umfeld, den man gut kennt. So, kann ich bitte deinen Code haben? Also, genau, ja.
Okay, sehr wild, ja. Passt. Ja. Haben wir das auch geklärt. Der nächste Punkt, den wir jetzt aufgeschrieben haben, ist Cryonics. Das ist super abgespaced.
Das ist schon richtig peak.
Das ist auch, das ist auch keine Therapie in dem Sinn, sondern das ist so ein Last Resort. Ne? Das ist so ein Moonshot, der am Ende noch übrig bleibt.
Und da habe ich tatsächlich auch schon viel drüber nachgedacht. Also erstmal vielleicht nochmal zur Erklärung, was meinen wir jetzt gerade damit? Wir haben auch da schon mal in irgendeiner Folge, glaube ich, drüber geredet. Also am Ende geht es darum, man ist kurz davor zu sterben. Ne? Man ist irgendwie vielleicht auch schon todkrank. Oder man ist einfach nicht mehr fit und man entscheidet sich dazu, okay, man lässt sich einfrieren, um dann vielleicht irgendwie in 50 Jahren, 100 Jahren wieder aufgetaut zu werden, weil man dann geheilt werden kann oder wieder verjüngt werden kann. Ganz einfach gesprochen, da gibt es verschiedene Firmen, die das machen. In Europa, sehr bekannt ist Tomorrow Bio, die sitzen tatsächlich in Berlin, aber haben ihr ganzes Lab und so natürlich in der Schweiz, weil das natürlich in der EU nicht erlaubt ist, also vor allem in Deutschland auch nicht erlaubt ist. Und das läuft ja dann teilweise auch so ein bisschen als Sterbehilfe dementsprechend. Ne? Also das ist sowieso in Deutschland nicht erlaubt, das ist in Spanien mittlerweile, glaube ich, schon.
In Österreich aber, haben sie ja auch die Gesetzgebung kürzlich ein bisschen geändert.
Okay, also in den Ländern ist es dann auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass sowas dann auch irgendwann mal kommen kann. Jedenfalls, das ist jetzt in der Schweiz und da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu machen. Kostet eine Stange Geld, so um die 100.000 plus. Ne? Sie haben es anscheinend schon ein paar Mal gemacht. Also es gibt schon ein paar wilde Leute, die es gemacht haben. Und gibt auch zig Leute, die sich da angemeldet haben, dass sie dann perspektivisch da auch einen Platz haben. Ne? Und ich denke, das Business, das wird auch weiter florieren. Da mache ich mir gar keine Sorge. Aber ja, also man kann jetzt aktuell noch keinen aufwecken. Ne? Und du musst halt erstmal die Kohle bezahlen. So ist es halt nicht. Ne? So, würde man es machen?
Jetzt ist die Frage, also per se ist sicher ein geiles Geschäftsmodell.
Ja. Ne?
Das ja. Und ich weiß nicht, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich an dem Punkt bin und ich habe das Geld oder es spielt keine Rolle, why not?
Ja. Ne? Ja, was hat man zu verlieren, ne? Ich meine, ja, man stirbt eh so und.
Also, ja. Genau, die Uhr ist eh abgelaufen. Und ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber ich meine, why not? Ne? Also, wie gesagt, für mich ist es am Ende eine reine Geldfrage.
Ja.
Wenn man es hat oder wenn es einem egal ist, dann ist das sicher was man sich überlegen kann. Und wenn nicht, dann halt nicht, vergibt man sich wahrscheinlich auch nichts. Ne?
Das ist auf jeden Fall geil, wenn man dann auf einmal wieder aufgeweckt wird und dann erstmal seine Urenkel wieder richtig zurechtrücken kann.
Ja, wer weiß, vielleicht ist ja erst ein paar in vielen hundert Jahren. Ne?
Aber was passiert dann mit dem ganzen Geld? Ne? Also ich meine, man ist ja dann erstmal tot, dann hat man quasi vererbt. Ne? Und bekommt man es dann wieder? Ja, weil das braucht man ja dann. Ne?
Das könnte man dann über ein paar Generationen rückabwickeln. Man könnte sich natürlich auch mit irgendwie Goldschmuck oder so einfrieren lassen.
Weil ja, das ist wahrscheinlich. Das ist dann ja nichts mehr wert. Ne? Da muss man sein Bitcoin-Wallet...
das Krypto-Wallet und ein bisschen Gold vielleicht, genau. Aber ja, am Ende wie soll ich sagen, in der Vergangenheit war Gold immer ein guter Tipp.
Ja, in der Vergangenheit.
Insofern
wird wahrscheinlich so bleiben erstmal.
Ja, am richtig. Ende auch nur ein Gamble, ne? Aber genauso wie Cryonics
genau,
halt
also
an
dann,
sich.
Dann lässt man sich in so ein Pyjama einfrieren und dann hat man da überall in der Hose noch so Gold plated. Ja, ist gut. So machen wir das dann.
Ja.
Nee, also auf jeden Fall bin ich total bei dir. Also am Ende, wenn man eh nichts zu verlieren hat, warum eigentlich nicht? Und wäre ja schon irgendwie spannend, dann irgendwie 100 Jahre später wieder aufzuwachen und sich zu denken, oh wow, okay, es ist immer noch nicht vor die Hunde gegangen.
Ja.
Ah ja, wir sind jetzt auf dem Mars. Ah ja, fliege ich mal dahin.
Ja.
Ich meine, da kann man auf jeden Fall eine tolle Studienreise machen. Ja, würde mir auf jeden Fall Spaß machen, glaube ich.
Ja, eine sehr, utopische Vorstellung. Aber ja, ich meine, es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie am Lebensende 150.000 Euro habe und ich habe jetzt die Wahl zwischen, lasse ich mich einfrieren oder ich gebe es meinen Kindern oder meiner Familie, würde ich es wahrscheinlich meiner Familie und meinen Kindern geben. Es ist so ein bisschen eine Verhältnismäßigkeit. Ne? Wenn es jetzt deutlich mehr ist, dann ist es will ich es wahrscheinlich machen. Ne?
Genau.
Aber sonst will ich das andere auf jeden Fall vorziehen.
Ja.
Okay, dann 6. Therapie ist Youngblood. Sind wir wieder bei Brian Johnson. Der hat es nämlich gemacht, nennt man im Fachkreisen heterochrone Parabiose. Dass wir es auch mal rausgehauen haben, muss sich natürlich niemand merken. Das heißt, man lässt sich Blut von jüngeren Leuten infundieren, in der Hoffnung, dass man dadurch selber jünger wird. Ne? Also junges Blut in alte Menschen hat in den ganzen Tiermodellen die alten Organismen jünger gemacht. Und das ist die Idee, das jetzt auch bei Menschen zu machen. Brian Johnson hat es gemacht, aber auch nur einmal und dann nicht mehr, meines Wissens, ne?
Genau, weil der Punkt war bei ihm, er ist ja biologisch schon so unfassbar jung, dass es einfach nichts gebracht hat. Genau, und das war den Aufwand dann am Ende nicht wert. Ich glaube, bei seinem Vater hat es schon was gebracht, wenn ich mich recht erinnere, weil er hat es ja für seinen Vater gemacht und bei ihm hat es sein Sohn für ihn gemacht. Und sein Sohn ist ja so, ich glaube, Anfang 20, und er sagt ja, seine Biomarker sind auf dem Niveau von einem 18-Jährigen. Ne? Dementsprechend hat das natürlich dann nichts gebracht. Also keine wesentlichen Benefits, zwar auch keine Verschlechterung wohl und es hat auch wohl keine wesentlichen Nebenwirkungen gegeben, aber hat halt nichts gebracht und dementsprechend macht das jetzt auch nicht mehr. Er fokussiert sich ja auf die Dinge, die Impact haben. Genau, ja. Bei Mäusen hast du, glaube ich, noch nicht gesagt, wenn er nicht, sonst sagt Bescheid, hat es auf jeden Fall eine Lebensverlängerung gegeben. Da hat man sogar teilweise Mäuse wirklich zusammengenäht. Also noch ein bisschen wilder fast schon. Und die alte Maus ist jünger geworden und die junge Maus ist tatsächlich älter. Genau, ja. Und das ist natürlich das Trickige daran. Sollte man niemals mit einer Person machen, die älter ist als man selbst. Ne?
Also immer biologischen Alterstest vorher
genau.
Machen auch vor allem.
Vor allem biologischen Alterstest.
Um zu schauen, wie es da auch in der Stoffwechselgesundheit und so ausschaut. Ne? Also muss man schon viel mehr checken vorher,
ja.
um rauszufinden, ob es da ein Match gibt. ist aber eigentlich gar nicht so das Thema, weil es eh illegal ist, nicht erlaubt, ist in den USA nicht erlaubt, ist auch in Europa nicht erlaubt,
ja.
Außer in Mäusen in Laboren.
Ja.
Also stellt sich die Frage erstmal nicht, aber ja, ich glaube, da wird es schon noch ein paar Studien geben. Ne? Also human gibt es ja eigentlich noch gar nichts und es gab auch mal ein Startup, das hat Ambrosia geheißen, das wollte das untersuchen, es wurde von der FDA dann ja gekillt sozusagen.
Ja, also ich sag's, wie es ist. Also ich würde es meinen Großeltern, würde ich mein Blut schon geben, sage ich, wie es ist. Also,
ja, wenn sie wollen würden, sehr gerne. Ne? Also daran soll es nicht scheitern. Ich würde mir selber aber erstmal kein jüngeres Blut reinholen.
Ja, gut, das ist halt jetzt wieder so diese Risikonutzen-Sache, wie ganz am Anfang, wie wir das da hatten. Oder bei uns macht es halt einfach wahrscheinlich noch zu wenig Impact. Und dementsprechend, ja.
Man muss aber natürlich auch schauen, ob das Immunsystem überhaupt kompatibel ist. Ne?
Mhm.
Also das muss man vorher schon checken, das ist sehr wichtig. Ansonsten macht man halt auch mehr Schaden als Nutzen. Und das ist natürlich bei nahen Familienmitgliedern schon eher wahrscheinlich.
Genau.
Also das ist ja auch das Thema bei Organspenden, bei Nierentransplantationen, da sucht man zuerst ja auch immer mal im familiären Umfeld, weil diese Immunmarker da ähnlicher sind. Und wenn das nicht passt, ja, von einer fremden Person gibt es wahrscheinlich auch irgendwo mal ein Match.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass man da auf irgendwelche Datenbanken zugreifen kann, nur um zu checken, ob man sich da jetzt von jemandem Blut infundieren lassen kann.
Ja, es gibt ja in dem Zusammenhang auch immer diese Verschwörungstheorien, dass es irgendwie so Kinderfarmen in Mexiko gibt und dann die Milliardäre in den USA sich das dann gönnen. Also ob das jetzt stimmt, ist sehr unwahrscheinlich.
Telegram-Story.
Aber ja, genau.
Gut, dann der siebte Punkt, Peptide. Da haben wir schon mal eine Folge gemacht zu BPC-157, sogar sehr kürzlich. Es gibt noch ein paar andere Peptide und wir wollen da gar nicht so sehr auf die Peptide drauf eingehen, sondern nur die Frage beantworten, ja, würden wir es machen, würden wir es nicht machen? Wie schaut es so mit der Kosten-Nutzen-Abwägung aus? Und BPC, wie gesagt, da gibt es eine Folge dazu, ist im Grunde was man aus dem Magensaft isoliert hat, soll Regeneration verbessern, sowohl im Darm als auch bei Verletzungen wie Sehnenverletzungen, knöchernen Verletzungen und so weiter und so fort. Das ist im Grunde wie so eine Art Guidance-Peptid, was dem Körper sagt, wo ist gerade ein Problem und wo soll jetzt regeneriert oder geheilt werden im Grunde. So haben wir es ja beschrieben.
Der Baumeister.
Der Baumeister, genau. Humanstudien gibt es praktisch keine. Ne? Das ist ja die Krux an der Sache.
Ja.
Und dann gibt es aber noch TB500 und dieses Copper-Peptide, das ist GHK-CU, das sind alles Namen, die man sich nicht so leicht merken kann. TB500 vielleicht noch am ehesten. Magst du da vielleicht noch was dazu sagen?
Ja, also ich meine häufig, also es gibt so ein Volksmund unter den Peptide-Leuten, gibt es das Wolverine-Stack. Und Wolverine weiß ja jeder, das ist ja quasi eine Comicfigur. Und wenn man dem halt, keine Ahnung, den absticht so, dann wächst es halt einfach wieder zu. Also der ist halt untötbar so ein bisschen. Ne? Außer durch, es gab irgendein Material, was ihn tötet. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr so genau.
Irgendein Metall wahrscheinlich.
Irgendein Metall, glaube ich. Wenn das in seinem Körper bleibt, dann bleibt er irgendwie tot. Irgendwie sowas war das. Genau. Auf jeden Fall, genau. Da gibt es eben dieses Wolverine-Stack und das bedeutet eben, dass man besonders schnell heilt unter dem und besonders schnell natürlich dann auch logischerweise Muskeln aufbauen kann, weil Muskelaufbau ist ja im Grunde erstmal, du verletzt deine Muskeln de facto, Mikrorissen, und dann kannst du sie wieder schneller aufbauen. Die heilen halt dann schneller. Das heißt, du kannst auch häufiger stimulieren und so weiter und so fort. Und dieses Wolverine-Stack besteht eben aus BPC-157 und TB500. Und TB500 ist dahingehend eigentlich relativ ähnlich wie BPC, außer dass es nochmal ein bisschen besser für die Regeneration von Muskulatur und von Verletzungen ist. Ne?
Von BPC, Weichgewebe.
Also BPC ist so ein bisschen genau, wie wir gesagt haben, der Baumeister, und TB500 treibt es halt nochmal stärker an, dann, dass es auch wirklich schnell heilt. Ne? Das heißt, gerade wenn man jetzt eine Verletzung hat, kann diese Kombination in jedem Fall Sinn machen. Ne? Genau. Ich habe ja schon erzählt gehabt, so BPC habe ich schon mal getestet. Ich habe jetzt nicht so den Mega-Impact gespürt. Das heißt, ich würde beides wiederum, auch wie es in der Peptidfolge mit BPC gesagt habe, eigentlich nur nehmen, wenn ich jetzt auch wirklich eine Use Case habe. Und ich glaube, das zieht sich so ein bisschen durch die ganzen Peptides häufig durch. Die haben halt ihre Use Cases und da sind die dann auch gut. Aber es ist nichts, was man unbedingt jetzt konstant nehmen muss und auch sollte, weil ja, du hast erstens wahrscheinlich keinen wesentlichen Benefit. Wir wissen nicht, ob es gewisse Gewöhnungseffekte auch geben kann. Und wir wissen auch nicht, ob es Entartungsrisiken gibt. Ne? Das ist halt alles noch so ein bisschen unklar. Das heißt, ja, ich denke mir, wenn ich jetzt eine OP hatte, wenn ich jetzt mir gerade mein Kreuzband gerissen habe und was weiß ich, dann, ja, dann ohne Rücksicht auf Verluste gehe ich da rein, ne? Aber sonst halt einfach nicht, ne? Und fertig. Weil es hat eben auch seine potenziellen Risiken, von denen wir noch nichts wissen, unter Umständen.
Das ist eben schade, dass eben diese Humandaten noch so krass limitiert sind.
Genau. Ne?
Also am Ende ist es noch, auch wenn man es macht, ist immer noch spekulativ und man macht eine kleine N gleich 1 Studie, die man ja so häufig im Biohacking-Bereich macht. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich würde es wahrscheinlich nur mit einem machen und ich würde es mir auch nur überlegen, wenn ich jetzt eine schwere Sportverletzung oder so hätte. Ne? Also wenn ich wirklich auf diesen Regenerationsboost angewiesen bin, dann würde ich es mir zumindest mal anschauen. Ich kann nicht sicher sagen, ob ich es machen würde, aber ich würde es mir mal anschauen und mir mal überlegen. Und dann ist ja immer noch die große Challenge, ob man, abgesehen davon, dass es ja gar nicht erlaubt ist, haben wir auch schon gesprochen, Qualität. Ne? Das ist der große Haken. Also es ist nicht einfach so, dass man heute die Entscheidung trifft, oh, Peptide ist für mich spannend, nach ausführlicher Kosten-Nutzen-Abwägung mache ich das jetzt. Und dann hat man eine große Bandbreite an Shops, von denen man wählen kann. Die hat man tatsächlich, aber mehr als die Hälfte ist wahrscheinlich halt einfach nur ein Scheiß. Ne?
Genau.
Also das muss man leider so blunt sagen. Ja, Peptide sehr trendig. Wir werden sicher auch nochmal eine Folge über TB500 zum Beispiel machen. Das ist ja auch nochmal sehr, sehr spannend. Aber ja, die Meinung haben wir jetzt eh schon kundgetan. Wenn es einen Use Case gibt, würden wir es uns überlegen. Du würdest es machen. Und wenn nicht, dann auch nicht.
Genau.
Weil die Daten einfach dafür ein bisschen zu limitiert sind. Und da hält man, glaube ich, zu viel vom eigenen Körper, um sowas dann einfach dauerhaft auszuprobieren und am Ende vielleicht sogar was Negatives davon zu tragen. Das will man ja auf keinen Fall.
Richtig.
Dann Punkt 8. Das ist das Thema präventive Bildgebung, beziehungsweise ich sage jetzt mal Whole Body MRI. Also ein MRT für den ganzen Körper. Das wird da in Longevity-Kreisen ein bisschen diskutiert, dass man das machen kann, machen soll. Es gibt noch ein paar andere Untersuchungen. Da haben wir bei Lipoprotein A darüber geredet, dass man so einen Calcium-Score mal machen kann, wenn es um Gefäßgesundheit geht, dass man so ein koronares CT machen kann, so eine CT-Angio, wo man sich mal die Durchblutung von den Herzgefäßen, von den Herzkranzgefäßen anschauen kann. Jetzt ist die Frage, ob man das denn präventiv machen soll. Ne? Also ich meine, ein Calcium-Score, eine CT-Angio, das wird in der klinischen Praxis gemacht, wenn man ein Problem hat. Ja, ein Ganzkörper-MRT wird nicht gemacht, weil es... Klar, es gibt wenig Angebot, aber es scheitert vor allem, glaube ich, auch an Leuten, an Radiologen, die sowas auswerten können. Ne? Weil die meisten Radiologen, die haben ja immer eine gewisse Spezialisierung. Ne? Du hast, also ich glaube, jeder kann ein MRT grundsätzlich von jedem Körperteil auswerten. Aber wenn du halt hauptsächlich Sportgelenksverletzungen siehst, also Knie, Hüfte, Sprunggelenk, Schulter, Handgelenk, dann tust du dir wahrscheinlich schwer mit einer sehr, sehr eingehenden Bewertung von plötzlich so einem Ganzkörper-MRT, wo da noch Schädel mit dabei ist, wo da noch Rumpf mit dabei ist und so weiter und so fort. Also das ist unfassbar umfangreich und es gibt auch nicht wirklich eine Guideline, wo fängst du an? Ne? Was schaust du dir jetzt an? Wie gehst du da systematisch vor? Das heißt, es kann schlichtweg auch schwierig in der Auswertung. Ne? Ich glaube, KI kann uns da mega helfen, perspektivisch, kann uns da sehr viel abnehmen, wenn das richtig geschult wird. Aber ist am Ende ein Geldthema. So ein Ganzkörper-MRT kostet wahrscheinlich jenseits von 1.000 Euro. Wenn ich das Geld hätte, ich würde es safe machen.
Ja. Ja, also beim MRT auf jeden Fall. Also da hat man ja eigentlich aus meiner Sicht null Risiko.
Ja, zumindest kein Strahlungsrisiko.
100% Nutzen so. Ne? Ich meine, es gibt Leute, die sagen, dass es dann irgendwie wegen Magnetfeldern und was weiß ich schon ganz schön schlecht ist für einen. Ja, also ich halte von diesen Sachen noch nichts, aber lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren irgendwann.
Noch einen kleinen Kaviat einbauen.
Gerne.
Ich glaube, wir sind jetzt beides Leute, die, wenn sie so ein Ganzkörper-MRT machen und man findet was, dann würden wir uns da erstmal nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Also dieses Thema Zufallsbefunde. Wenn jetzt jemand da, veranlagt ist, so, wenn man mit dem Ergebnis nicht umgehen kann, dann sollte man es auch erstmal nicht machen. Ne? Also wenn man so ein Ganzkörper-MRT macht und es kommt dann so ein Zufallsbefund raus und der stresst einen dann enorm und das ist vielleicht gar nichts, wo man jetzt akut mal was machen würde, dann sollte man vielleicht halt auch kein Ganzkörper-MRT machen, ne? Weil ja, dann ist der Nutzen von dem MRT geringer als der Schaden durch den psychischen Stress, den man dann irgendwie so mitträgt.
Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Mindset-Thema, dass man irgendwann kann jeder dort landen, dass er sagt, okay, mir ist immer lieber, ich weiß Dinge und ich weiß sie so früh wie möglich, als dass ich sie nicht weiß. Ich habe zum Beispiel, ich habe so schleimproduzierende Wülste in meinen in meinen Nasennebenhöhlen. Das ist mega blöd, weil ich davon ständig Niesanfälle bekomme. Also es ist nicht ständig, aber so einmal die Woche geht es halt irgendwie los und sitze ich da vorne in meinem Office und schieße auf einmal los und es geht halt dann mal 10 Minuten. Ne? Und ich hab nicht meine Ruhe. Ich weiß es jetzt, woran es liegt so. Ne? Ich weiß, weil ich da irgendwie letztens mal ein DVT wieder gemacht habe und es ist auch nicht irgendwie größer geworden. Aber ich weiß wenigstens, dass es existiert. Und es ist dann kein Zufallsbefund, den ich irgendwie erst mit 40 oder 50 habe, wo dann irgendwie auf einmal gesagt, okay, könnte das jetzt ein Tumor sein? Dann schaut man sich es nochmal genauer an. Ne? Das heißt, je früher man solche Dinge weiß, umso entspannter wird man dann eigentlich, weil man einfach schon genau weiß, was sind so die Eigenarten des eigenen Körpers. Man kann halt vor allem genau beobachten, wächst was oder wächst was nicht. Ne? Und wird was größer, wird was problematischer. Das heißt, lieber du weißt es so früh wie möglich und es ist noch eine Kleinigkeit, um die man sich vielleicht auch noch gar nicht kümmern muss. Das heißt, du weißt es nicht und bist dann eigentlich erstmal so richtig gestresst, wenn du mit 50 das erste Mal irgendwie im Rohr liegst. Ne? Und dann werden irgendwie zig Sachen gefunden. Ne? Mhm. Und du bist vielleicht eh schon krank und liegst deswegen im Rohr. Ne? Ja. Das heißt, ich glaube, da muss jeder irgendwann mal diesen Switch schaffen im Kopf und sich so sagen, hey, was ist besser? Ne? Früher wissen oder es nicht zu wissen? Und ich glaube, irgendwann wird jeder an den Punkt kommen, dass er sagt, okay, eigentlich ist früher Wissen viel, viel besser. Aber ich glaube, das muss man auch selber, man muss selber erstmal, glaube ich, im Kopf soweit sein. Wenn man das nicht ist, dann weiß ich nicht, dann sollte man einen Arzt haben, dem man sehr gut vertraut mit dem und das mit dem wirklich zusammen machen. Und sonst, ja, tatsächlich erstmal daran arbeiten und sich überlegen, okay, wie kann ich da ja psychisch anders rangehen und das auch besser verstehen für mich selber. Weil wenn man sich dann verrückt macht, meine Fresse, dann kann man wahrscheinlich ein paar Wochen nach diesem Termin einfach nicht mehr ruhig schlafen. Ne? Und das ist auch nicht gut für die Langlebigkeit.
Nee, absolut. Also genau. Man darf das nicht einfach machen, weil es andere machen, sondern muss auch irgendwie ready sein. Hört sich jetzt ein bisschen dumm an, ne?
Nee, aber das ist wirklich so.
Man muss ready sein für ein Ergebnis und man muss auch damit umgehen können und sich damit jetzt einfach nicht stressen lassen. Ne? Das beste Beispiel ist für mich immer, das hat man in der Klinik so häufig gesehen, wenn es um Brustkrebs zum Beispiel ging, um diese BRCA Genveranlagung.
Genau,
ne? Wenn das sehr gehäuft auftritt in Familien, dann empfiehlt man den Leuten ja immer, hey, ich würde zum Beispiel, wenn du Töchter hast, denen mal empfehlen, mit Anfang 20 einen Test zu machen, ob sie dieses BRCA-Gen haben oder nicht.
Genau.
Jetzt, was ist die Konsequenz davon, wenn du es weißt? Ich kenne so ein paar Leute, die sagen würden, ich würde das nie testen wollen.
Hört man häufig.
Ich persönlich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber ich kann irgendwie verstehen, dass sie es vielleicht nicht wissen wollen, weil dann sagen sie so, okay, die Wahrscheinlichkeit ist ja schon da, dass man es hat, ne? Weil sonst wäre diese Häufung nicht aufgetreten. Und dann wird es nachgewiesen, dass du es hast. Dann würdest du hier ständig gestresst sein und dir denken, oh, ich muss jetzt zur Mammografie und das könnte ja was sein. Ne? Und jetzt gehe ich hier noch zur Vorsorge und jetzt gehe ich hier noch zur Vorsorge. Währenddessen ist ja eigentlich genau das die Konsequenz. Ne? Also du weißt, dass du es hast. Du hast eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du mal Brustkrebs bekommst, dass du mal Gebärmutterkrebs oder so bekommst. Aber du gehst halt dann einfach häufiger zur Vorsorge, damit man es früher findet, damit man es einfach behandeln kann und damit das Thema dann auch einfach gelöst ist. Ne? Sonst gehst du vielleicht dann mal mit 35 oder 40 zum Arzt, weil du einen Knoten getastet hast und der wäre vielleicht schon ein halbes Jahr früher aufgefallen. Ne? Also für mich wäre es ein klares Ding. Ich kann aber zugegebenermaßen schon auch Leute verstehen, die es halt dann auch einfach nicht wissen wollen. Ne? Weil wenn du dann halt gestresst durch den Alltag gehst, da hat man halt auch nichts davon.
Genau, nee, aber also am Ende des Tages, das Beste, was man für seine langfristige Gesundheit tun kann, ist so früh wie möglich herauszufinden, wo die eigenen Schwächen liegen.
Ja.
Genetisch und was weiß ich. Ne? Je früher man das weiß, umso besser kann man sein Leben daran anpassen. Ne? Und es ist ja auch so, dass Brustkrebs auf jeden Fall häufiger ist, wenn man metabolisch nicht gesund ist. Ne? Das heißt, du hast dann einfach noch eine höhere oder einen größeren Drang, dass du metabolisch fit bleibst. Ne? Es gibt ja Möglichkeiten, Dinge rauszuzögern oder auch vielleicht auch zu verhindern. Wenn man die Dinge nicht weiß, dann hat man keinen, ich sag mal, dann weiß man nicht, wo die eigenen Hebel sind. Und die sollte man halt möglichst früh eigentlich kennenlernen.
Man kann keine Ownership dafür übernehmen, ne? Also ja. Verantwortung für das Thema übernehmen, weil, wie gesagt, Gesundheit ist für mich immer ein sehr, sehr persönliches Thema, was man auch persönlich angehen muss. Und das, es fängt halt mit Wissen an, ne? Man muss gar keine wilden Therapien machen. Aber wenn man weiß, wo die eigenen Risikofaktoren sind, hat man eigentlich schon mal die halbe Miete geschaffen, ne, und kann
dann. Jetzt sind wir direkt eskaliert hier.
Ja, aber es ist halt, muss man halt immer dazu sagen, ne? Also nicht, ja, dass Leute da jetzt irgendwie loslaufen und schauen, wo kann ich denn jetzt morgen einen Ganzkörper-MRT machen. Das ist erstens ist wahrscheinlich super schwer zu finden, weil es kaum jemand anbietet.
Ja, ich meine, wenn du es privat zahlst, wird es schon jemand machen, ne? Aber es ist wahrscheinlich halt die Frage, ne? Was machst du persönlich dann damit? Ne? Also das ist eher die Frage, ist ja ein riesiger Datensatz am Ende auch.
Genau, und das macht nur Sinn, wenn man jemanden hat, der es halt auch auswerten kann. Ne? Also das MRT, das kann super nutzlos sein, wenn man einen Radiologen hat, das soll kein Vorwurf sein. Das ist halt schlichtweg was, wo man sich auch spezialisieren muss. Ne? Total. Und wo man auch ehrlich zu sich selber sein muss und sagen muss, kann ich das jetzt eh auswerten oder nicht? Weil sonst ist es halt umsonst.
Genau.
Gut, und der letzte Punkt, den wir vielleicht jetzt noch aufgreifen, ist Stammzelltherapien.
Ja.
Stammzelltherapien ist auch ein bisschen ein schwieriges Thema in Deutschland vor allem. In Österreich ist die Gesetzgebung da ein bisschen, ich sage jetzt mal, offener dafür.
Relaxter.
Ja. Da hatten wir ja mal ich hatte mal mit dem Dominik Duscher gesprochen in einer Folge hier, wo wir auch nur über Stammzelltherapien geredet haben. Und da hat er gemeint, er macht das zum Beispiel bei einer Ritzarthrose. Das ist eine Gelenksabnutzung vom Daumensattelgelenk. Das ist da hinten, falls jetzt jemand das Video sieht. Das ist dieses Gelenk hier, das Daumensattelgelenk. Und da haben viele Leute, die eine sehr manuelle Arbeit haben, Abnutzungserscheinungen. Die sind sehr schmerzhaft, das schränkt die Beweglichkeit ein, das schränkt auch die Verwendung von der Hand ein. Und da gibt es als Therapieoption, neben anderen, erstmal gängigeren Sachen, auch eine Stammzelltherapie, die man in Deutschland nicht machen darf, in Österreich aber zum Beispiel schon. Also das ist eben, dass man diese Stammzellen dann einbringt, also zuerst mal entnimmt und dann eben genau in diesen Gelenksraum einbringt, damit sich das wieder regenerieren kann. Die Datenlage ist dafür eigentlich relativ gut. Das kann man auch nicht nur beim Daumensattelgelenk machen, das soll jetzt nur mal ein Beispiel gewesen sein, das ist auch für andere Gelenke ein Thema, aber erstmal nicht erlaubt. Also auch wenn man es machen wollen würde, in Deutschland geht es nicht.
Genau, also ich meine, man kann das ja auch für viele andere Gelenke machen. Ne? Also genau, ich meine, prinzipiell, viele Leute haben Knieprobleme oder viele Leute haben Probleme im unteren Rücken, insbesondere mit ihrer Wirbelsäule. Und überall da kann das tatsächlich super spannend sein, mit Stammzellen reinzugehen. Wird in den USA schon sehr häufig gemacht. Da sind auch, ich sag jetzt mal so, die, was man so hört, ist extrem positiv. Es gibt auch ein paar echt solide Studien. Es ist aber noch so gemischt teilweise, dass es ja eben noch nicht überall wirklich erlaubt ist. Und da ist jetzt, ich glaube, am Ende die Schlussfolgerung eigentlich recht easy, oder? Also, wenn ich ein Problem habe, und das ist auch gewissermaßen schon ein bisschen chronisch, kriege ich es vielleicht auch mit den Peptides nicht weg, dann würde ich mich da wahrscheinlich schon nochmal injecten lassen. Insbesondere, glaube ich, kann es im unteren Rücken ein ganz schöner Gamechanger sein, weil viele Leute haben da einfach Probleme mit den, ja, mit den Nerven, die abgedrückt werden durch die Bandscheiben. Und es kann tatsächlich dabei helfen, dass das Gewebe drumherum ein bisschen regeneriert, dass Entzündung zurückgeht und dass sich da wieder saubere Wege bauen, wie durch Zauberhand so ein bisschen, kann man auch wirklich nicht anders sagen. Und viele, viele Menschen haben da schon gute Erfahrungen mit gemacht. Das wäre auf jeden Fall was bei mir irgendwie, vielleicht nicht First Line wäre, aber so Second oder Third, wo ich sagen würde, okay, das probiere ich dann aus, wenn ich merke, okay, ich komme nicht weiter, ne, und es wird nicht besser. Mhm. Also ich glaube, das ist immer eine valide Option, die man noch on top geben kann.
Zur Einordnung, das ist meistens was, wie du sagst, das macht man natürlich nicht First Line. Es gibt viele andere Sachen, die man bei einer Arthrose vorher ausprobiert. Die Ultima Ratio ist dann Gelenksersatz und vor dem Gelenksersatz würde man, wenn, dann noch so eine Stammzelltherapie ansetzen.
Ja, dann würde ich sie sowieso immer machen. So.
Ja, also das ist die Idee ist immer, diesen Gelenksersatz noch möglichst lange rauszuziehen, weil abhängig vom Alter hält ein Gelenksersatz ja auch nicht ewig. Und wenn man das noch ein zweites Mal machen muss, das ist immer ein sehr großer Eingriff. Man hat auch nicht die hundertprozentige Garantie, dass es danach dann auch gut passt, ne? Weil, wie gesagt, es gibt ja manchmal, vor allem bei Hüften, hört man ja ab und an von Höhenunterschieden dann plötzlich. Und es gibt da so einen okay-Wert, der ist praktisch noch im Rahmen. Und das, ich glaube, das sind irgendwie 1,5 Zentimeter, aber oder 2 Zentimeter, halte mich jetzt nicht fest. Und Beinlängendifferenz, die nach einem Hüftgelenksersatz noch okay ist. Aber das ist halt, das verursacht dann trotzdem eine Beeinträchtigung im Alltag. Genau. Also bevor man diesen stark invasiven Eingriff macht, ist das sicher was man sich überlegen kann. Zahlt aber auch nicht die Kasse, muss man dazu sagen, kostet auch mehrere tausend Euro. Ja, am Ende sind viele von diesen Therapien, die wir heute besprochen haben, am Ende ein Faktor von hast du das Geld oder hast du es nicht? Und wie schaut es mit der Kosten-Nutzen-Abwägung aus? Ne? Aber das soll ja auch eine gewissermaßen Kontrastfolge sein zu unserer 100-Euro-Longevity-Routine, wo man sich anschaut, was kann man vielleicht für sehr wenig Geld machen und was kann man machen, wenn man sehr viel Geld hat. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber die Frage ist halt dann immer noch, würde man es dann überhaupt machen oder nicht? Ne? Weil es, nur weil es jetzt experimentell ist oder weil es Brian Johnson mal gemacht hat, passt es halt wahrscheinlich auch einfach noch nicht für einen selber. Und diese Frage muss man sich da immer stellen. Ich glaube, so als abschließenden Punkt, jetzt haben wir über viele verschiedene Sachen geredet und das Einfachste, was jetzt auch schon breit verfügbar ist, ist vielleicht noch eine hyperbare Sauerstofftherapie, die habe ich vorher kurz übersprungen. Mhm. Das ist jetzt der krasseste Kontrast vielleicht zu den ganzen Therapien, die wir heute sonst so hatten. Ne? Wenn man jetzt an Thymus Rejuvenation denkt, wenn man an Gentherapien denkt, an Stammzelltherapien denkt, an fäkale Mikrobiota-Transplantation denkt, ist das schon was, was sehr eine niedrige Eintrittsschwelle hat, was auch schon sehr breit angeboten wird, weil es eine hyperbare Sauerstoffkammer, die gibt es in den meisten großen Städten, auch kommerziell, wo man sich mal einen Termin buchen kann, wo man hingehen kann. Man zahlt da irgendwas im Bereich zwischen 60 und 100 Euro oder 120 Euro, setzt sich da mal so eine Stunde rein, kann auch in dieser Überdruckkammer arbeiten. Und du wirst uns jetzt sicher gleich noch was dazu sagen, wieso man das überhaupt machen sollte.
Ja, Mai, also am Ende ist es super gegen Entzündungen, ne? Es kann auch so ein bisschen die Ausdauer verbessern, ne? Also man wird halt mal so richtig durchoxygeniert, durchgesauerstofft sozusagen. Also im Prinzip kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das schon einen Vorteil haben könnte, ne? Man sollte halt währenddessen nicht rauchen, so, das Ding, er kann dann gut explodieren, ist halt nicht so schlau. Aber das ist wahrscheinlich so eine der größten Risiken, die auch eigentlich sehr, sehr, ja, ich sag mal, logisch ist. Am Ende des Tages schwören da enorm viele Leute drauf. Es sind die Daten noch nicht so super eindeutig.
Auch ein bisschen mager noch, ja.
Es ist halt irgendwo logisch, sagen wir es mal so. Und es ist halt was, da stehen jetzt nirgendwo Mega-Unternehmen dahinter, die jetzt so eine Riesenstudie nach der anderen finanzieren können schon. Aber die sind mittlerweile schon relativ sauber etabliert und es laufen auch immer mehr, ja, Studien. Auch was wir sicherlich irgendwann noch mit unserem Test abdecken wollen. Mit unserem Proteomics-Test, da werden wir sicherlich auch noch eine Studie mitmachen. Und das wird auch schon bald kommen. Und dann werden wir natürlich sehen, wie relevant es denn am Ende ist. Ich würde es gerne mal testen. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Hat sich irgendwie einfach nie ergeben. Ich kenne viele Leute, die haben eine rumstehen in ihrem Center, aber ich habe es immer noch nicht gemacht. Werde ich jetzt sicher mal machen und dann auch einfach mal versuchen, irgendwie es messbar zu machen. Ich kann mir vorstellen, einfach, dass es gerade so, auch wenn man einfach zum Beispiel, also folgendes Szenario, man hat es früher Nachmittag, man hat gerade Mittag gegessen, muss wieder voll in die Arbeit rein, hat irgendwie doch nochmal eine Deep-Work-Phase, die man reinbringen muss. Dafür ist es halt ideal. Man setzt sich da rein, man bekommt Vollgas-Sauerstoff, das gibt einem Energie, hat so einen gewissen Überdruck, das wirkt auch wirklich in die Zellen gedrückt, dieser Sauerstoff am Ende. Und ja, man fühlt sich dann halt einfach klarer im Kopf und es hilft natürlich auch dabei, dann noch die Reste dieser Deep-Work-Phase irgendwie in sich reinzuballern. Also ich denke, dafür sehr interessant. Ob es jetzt den mega, mega Impact haben wird, das bleibt, glaube ich, so ein bisschen abzuwarten.
Ich kann mich noch erinnern, Dominik Duscher hat in unserer Folge zu dem Thema gesagt, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde er sich eine hyperbare Sauerstoffkammer in den Keller oder in die Wohnung stellen und sich jeden Tag da reinsetzen, weil er sich davon den größten Benefit praktisch verspricht. Von so Sachen, die jetzt schon verfügbar sind, die man jetzt schon machen kann, machen darf, da wäre die AgeSpot-Kammer bei ihm sehr hoch im Kurs. Fand ich noch sehr spannend.
Ich meine, es ist halt ein großes Einmalinvestment, ne? Und dann hast du natürlich das Ding auch, du brauchst auch Platz dafür. Ich denke, das ist auch ein großer Punkt. Aber ja, also ich meine.
Du brauchst auch die Anschlüsse dafür.
Ich meine, wenn der Dominik das sagt, dann, dann nehme ich natürlich alles zurück. Dann machen wir das ab jetzt jede Woche.
Jetzt probieren wir es erstmal einmal aus. Ne? Ich habe es nämlich selber noch nie probiert und dann, dann können wir darüber reden.
Genau.
Alles klar, jetzt haben wir unsere 10 Hacks durchgesprochen. Es gibt noch einen 11., der ist aber noch nicht verfügbar, deswegen haben wir darüber nicht gesprochen. Yamanaka-Faktor-Reprogrammierung, wenn jemand möchte, kann er sich da ja mal informieren. Das wird noch nicht am Menschen gemacht. Es werden ein paar Milliarden in die Forschung dazu investiert. Falls mal jemand was von Altos Labs gehört hat, das ist die Firma, in die auch Jeff Bezos investiert hat. Aber das würde heute ein bisschen zu weit führen. Ja, war super spannend. Ne, jetzt der Gist der ganzen Sache ist, wir würden nicht so viel machen von dem, worüber wir heute geredet hatten. Wir würden uns in eine Age-Bot-Kammer setzen, wir würden ein Ganzkörper-MRT mal machen. Peptide ist vielleicht noch ein bisschen Thema, aber eigentlich alles nur nach einer Kosten-Nutzen-Abwägung, ob man irgendwie schaut, hat man eine Indikation, von der man profitiert oder nicht. Und wenn nicht, dann gibt es eigentlich für die wenigsten von diesen Sachen, über die wir heute geredet haben, einen Grund.
Gut, wenn wir beide jetzt schon alte Männer wären, dann würden wir wahrscheinlich einen Großteil davon machen.
60 Jahre fast forward.
Genau, 60 Jahre fast forward oder auch vielleicht auch nur 50, dann würden wir wahrscheinlich schon relativ aggressiv hier reingehen, ja, könnte ich mir vorstellen.
Wir machen jetzt den Podcast ja eh noch 50 weitere Jahre. Genau. Und dann sitzen wir hier, machen genau die gleiche Folge nochmal und würden wahrscheinlich und überall sagen, let's go.
Und dann fliegt das Geld nur so aus dem Konto raus.
Ja wenn wir es bis dahin haben. Alles klar. Wenn es von eurer Seite Fragen gibt zu Hause oder am Bildschirm, dann gerne schreiben an podcast@beyondlifespan.de. Auf Spotify kommentieren, Apple Podcasts, YouTube kommentieren. Wir schauen uns das alles an, antworten sehr gerne darauf. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Max hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Danke und ciao.
Ciao.